Let's Talk Myasthenie, der Podcast für Patienten.
Liebe Zuhörende, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk Myasthenie, der Podcast für Patienten. Ich bin Sabine Brauer und bin selbst Myasthenie-Patientin. Myasthenie, zur Erinnerung, sie gehört zu den Autoimmunkrankheiten. Richtig ausgeschrieben heißt sie Myasthenia gravis. Und an der Endplatte des Muskels, an der Übertragungsstelle zwischen Nerv und Muskel, genauer gesagt, kommt es dazu so eine Antikörperbildung. Das verhindert den regelrechten Stoffwechsel an der Stelle und führt dann halt zu einer Muskelschwäche. Das hört sich immer so schön harmlos an, ist aber tatsächlich so, dass die Muskeln sich dann im Tagesverlauf ermüden und dann wird eben insgesamt im ganzen Körper, ob das Stimme, Schlucken, Gehen betrifft, wird halt alles schwächer und teilweise auch gar nicht mehr gut möglich. Man kann damit Medikamenten eingreifen. Viele von den Myasthenie-Patienten sind auch mit Immunsuppression oder Immunmodulation eingestellt. Und da gehen wir jetzt gleich ins Thema. Ich freue mich da heute auf eine geballte Portion Wissen zum Thema Impfung. Also die Grippesaison nimmt ja gerade richtig Fahrt auf. Und da gerät bei vielen dieses Thema ja wieder in den Kopf und vielleicht ja auch gewisse Ängste oder Zweifel, die man so hat mit einer chronischen Krankheit und auch mit dieser Art Medikamenten. Ja, denn so was ich so lese von der Ständigen Impfkommission, der STIKO, da ist ja im Grunde alles unproblematisch. Da kann man ja weiträumig chronisch erkrankte Menschen impfen. Da gibt's ja ganz wenige Ausschlusskriterien. Aber ich weiß das aus eigener familiärer Betroffenheit und auch von Menschen, mit denen ich mich unterhalte über die Myasthenie, dass da oft sehr große Zweifel und auch Sorgen sind. Und ich finde, damit soll man ja nicht so alleine gelassen werden. Und deswegen freue ich mich ganz besonders heute auf den Dr. Robert Rehmann. Der ist am Klinikum Bergmannsheil. Herr Dr. Rehmann, stellen Sie sich mal gerade selber vor. Und ich frage mal schon ganz frech so am Anfang, was hat Sie eigentlich dazu getrieben, so eine seltene Krankheit wie die Myasthenie auszuwählen für Ihre Facharzt- und überhaupt Spezialisierung?
Ja, hallo Frau Brauer. Ganz, ganz vielen Dank für die Möglichkeit, hier in diesem Podcast mitwirken zu können. Genau, mein Name ist Robert Rehmann. Ich bin Oberarzt an der Uniklinik Bergmannsheil in Bochum und hier zuständig für die neuromuskuläre Ambulanz, die Intensivstation und die Schlaganfallstation und auch für das integrierte Myasthenie-Zentrum, was wir Anfang dieses Jahres zertifizieren konnten, erfreulicherweise. Und ich bin da der stellvertretende Leiter. Der Leiter ist natürlich mein Chef, Professor Ruck, den sicherlich viele der Zuhörerinnen und Zuhörer unter dem Thema der Myasthenie kennen. Der ist ja ein riesiger Experte. Und ja, was hat mich bewogen, mich mit diesem Erkrankungsbild zu befassen? Ich habe meine Facharztausbildung tatsächlich hier im Bergmannsheil gemacht und wir haben traditionell schon einen sehr, sehr großen Schwerpunkt auf Diagnostik und Behandlung neuromuskulärer Erkrankungen, hereditärer, entzündlicher und eben auch immunvermittelter. Ich habe zwischendurch so einen kleinen Ausflug gemacht in die Weiterbildung zum Intensivmediziner auf einer eigenen neurologischen Intensivstation mit 10 Beatmungsbetten und kam da auch immer wieder in Kontakt zur anderen Seite der Myasthenie-Behandlung, nämlich nicht über die neuromuskuläre Ambulanz, sondern eben über die intensivmedizinische Behandlung bei Myasthenkrisen. Mhm. Und tatsächlich hat sich extrem viel getan bei der Behandlung und der medikamentösen Einstellung der Myasthenie. Das ist ein super dynamisches Feld und im Bereich der Muskelmedizin sozusagen sicherlich eins der dynamischsten Felder. Mhm. Und da das eine herausfordernde Erkrankung ist, wo es auch so ein bisschen um das Fingerspitzengefühl der intraindividuellen Medizin geht, ne? Das heißt, nicht für jeden Patienten, für jede Patientin ist die eine Therapie immer die gleiche, ist das sehr schön und herausfordernd, da zu gucken, wie man jeden Einzelnen der Patienten, Patientinnen in der Ambulanz möglichst optimal und in einem guten Wirk-Nebenwirkungsratio behandelt und berät.
Ja, das klingt gut. Also klingt auch sehr vielseitig, auf jeden Fall sehr interessant. Und jetzt frage ich Sie direkt, warum sollen sich chronisch kranke Menschen, also insbesondere wir Myasthenie-Patienten, impfen lassen? Mal ganz unabhängig von unseren Therapien erstmal, sondern grundsätzlich nur die Frage, was ist eigentlich das Gute am Impfen?
Ja, sehr gerne. Also die Angst kann ich auf jeden Fall mitempfinden und das ist auch ein Bestandteil vieler Arzt-Patienten-Gespräche hier in der Myasthenie-Sprechstunde. Ganz grundsätzlich muss man sagen, dass die Erkrankungen, gegen die man impft, immer schlechter für die Myasthenie und den individuellen Myasthenie-Verlauf sind, wenn sie ausbrechen und man die sich einfängt. Mhm. Das so vorangestellt. Trotzdem hat die Myasthenie ja den fiesen Charakter einer phasenweise Verschlechterung oder der Fluktuation. Das sind ja Zustände, die man manchmal gar nicht so voraussehen kann. Dann verschlechtert sich die Erkrankung plötzlich von einem Tag auf den anderen oder im Tagesverlauf auch. Und man möchte wenig dazu tun, um das noch zu verschlimmern, weil Erkrankungen, die einen quasi so anfallen und den Funktionszustand im Alltag beeinträchtigen, ohne dass man voraussehen kann, wann das denn passiert, sind sehr, sehr, sehr belastend. Und deshalb kann ich eben auch die Angst vor den Impfungen verstehen. Nichtsdestotrotz ist es so, es gibt einige tatsächliche Kontraindikationen, insbesondere nach einer Thymektomie für gewisse Impfstoffe, aber grundsätzlich macht es erstmal Sinn, sich nach den STIKO-Empfehlungen impfen zu lassen und ich würde das so STIKO-Empfehlung plus nennen, noch ein paar weitere Erreger mit abzudecken. Einfach aus der Rationale heraus, dass auch eine ausgebrochene Varizellenerkrankung, eine ausgebrochene Pneumokokkenerkrankung, Meningokokken sowieso, ja. Also es gibt einige Erreger, die sind nicht auf dem STIKO-Impfplan enthalten für die Standardimpfungen, machen aber durchaus Sinn, dass man sich davor schützt.
Da würde ich gleich mal einhaken. Also da erinnere ich mich, ich bin jetzt 58, hatte aber wirklich in den vergangenen 3 Jahren 2 oder 3 Mal sogar ein Zoster reaktiviert. Und das fand ich richtig, richtig schlimm. Das hat sich auch nicht sehr positiv auf die Myasthenie ausgewirkt, wie Sie sagen. Und die Impfempfehlung ist da ja, glaube ich, für Ältere eher. Aber ich bin zum Hausarzt tatsächlich und habe gesagt, das wäre für mich, glaube ich, ganz geschickt. Das möchte ich so nicht mehr in Kauf nehmen. Und dann wurde die Impfung tatsächlich gemacht und hervorragend. Also seitdem null Problem. Und mein Mann hat sich davon dann auch anstecken lassen und hat die Impfung auch gemacht, weil der hat eine Darmerkrankung und da ist es natürlich auch nicht von Nachteil, sage ich mal. Was soll man denn da, wenn Sie gesagt haben, also STIKO Plus, was ist denn dieses Plus genau? Also Zoster nehme ich mal an, ja?
Ja, genau. Also Zoster macht auf jeden Fall Sinn, auch wenn man mal eine Post-Zoster-Neuralgie gesehen hat, wie einschränkend das sein kann. Und man muss ja sagen, dass der Großteil der Patientinnen und Patienten mit einer generalisierten Myasthenie immunsuppressiv behandelt wird und eine Zoster-Infektion natürlich bei Immunkompromittierung, ob durch den Arzt vermittelt, durch Medikamente oder wenn man selber eine Immunschwäche hat, verlaufen natürlich schwerer. Ne? Und also Varizellen sollte man sich impfen lassen, also mit dem Impfstoff Shingrix. Nicht verwechseln mit der Erstimpfung, ja, wenn man noch keinen, also jetzt Neugeborene impft, das ist ein Lebendimpfstoff, wenn man noch keinen Varizellenkontakt hat. Hier geht es ja darum, um die Abwendung schlimmer Verläufe bei endogener Reaktivierung. Ne? Also wenn die Varizellen man schon im Körper mit sich trägt, wie ein Großteil der Allgemeinbevölkerung, die vor den 90er Jahren auf die Welt gekommen ist, seitdem Varizellen mitgeimpft werden, tragen den Zostervirus ja in sich und eine Immunsupprimierung, Stress oder manchmal weiß man es auch nicht so richtig, führt dann dazu, dass dieser Virus wieder reaktiviert wird und der macht dann eben die Gürtelrose. Also der Impfstoff, der davor schützt, den meine ich, das ist ein Totimpfstoff. Den kann man hervorragend zu jeder Zeit impfen. Wir kommen gleich wahrscheinlich auch noch drauf, wenn man welche Impfstoffe gut verimpft. Dann würde ich mich persönlich gegen oder empfehle ich meinen Patientinnen und Patienten, sich gegen Pneumokokken impfen zu lassen, auch weil Pneumokokkenerkrankungen Erkrankungsbilder sind, wenn man die als Intensivmediziner auf den Intensivstationen liegen sieht, einen sehr, sehr, sehr schweren Verlauf annehmen können. Und das betrifft nicht nur Immunkompromittierte, das betrifft auch Gesunde. Warum sich nicht davor schützen, wenn man eine Immuntherapie beispielsweise einnimmt? Ne? Genau, dann die Meningokokken machen sicherlich auch Sinn, nicht weil, also alle Serotypen B und ACWY, das hat so ein bisschen so eine Rationale über drei Ecken. Ich bin nun Neurologe und neurologischer Intensivmediziner und bin nicht Meningokokken geimpft. Ja, das bedeutet also, dass es für selbst exponierte Personen keine besondere Rationale gibt, sich unbedingt Meningokokken impfen zu lassen. Das ist anders, wenn man immunkompromittiert ist und wenn man möglicherweise immunkompromittiert ist und in eine Myasthenie-Krise rutscht. Und dann wollen die Behandlerinnen oder Behandler alle Therapieoptionen ausloten, die es für die Myasthenie und auch für die Myasthenienkrisen gibt. Und da ist es immer ganz sinnvoll, wenn man insbesondere für die Komplementinhibitoren eben auch die Meningokokkenimpfung drin hat. Ne? Das macht es nämlich wesentlich einfacher, auch per Akutsettings. Ne? Da müssen Sie in der akut-intensivmedizinischen Behandlung entscheiden, was lasse ich denn einem Myasthenie-Patienten jetzt an Behandlung zukommen, um ihn möglichst schnell aus seiner Krise oder sie möglichst schnell aus ihrer Krise zu befreien. Da ist es extrem hilfreich, wenn man so ein gelbes Impfbuch vorgelegt bekommt und sieht dann, ach wunderschön, alle Impfungen sind aufgefrischt, dann kann man nämlich aus den Vollen schöpfen.
Verstehe, ja. Also ja, das klingt auch sehr sinnvoll. Wo kann man sich über diese Dinge noch ganz gut informieren? Also außer die STIKO, was gibt's noch für Quellen, die Sie ganz valide finden? Mhm. Das finde ich auch immer ganz wichtig, weil viele recherchieren ja selber und man hört ja ziemlich viel Quatsch, gerade über das Thema Impfungen. Also da sind mir immer valide Quellen sehr wichtig. Was haben Sie da so als Tipp?
Also ein sehr schön für alle zugängliches Internetinformationsportal ist natürlich das Qualitätshandbuch der Deutschen Myasthenie-Gesellschaft. Da findet man ganz aktuelle Informationen zum Thema Impfen, zufälligerweise auch von meinem Chef miteditiert. Ja, das heißt, da kann ich hier interne Werbung auch machen. Also Professor Ruckerter auch war auch daran beteiligt an dem Kapitel zum Thema Impfen bei Myasthenie. Da stehen wirklich, also da stehen die Impfempfehlungen, die Impfstoffe, was sind Lebendimpfstoffe, was sind Totimpfstoffe, was kann ich wann geben, unter welchen Immuntherapien, Komplementinhibitor, B-Zell-Depletion, FCNR-Antagonisten und die üblichen Immunsuppressiva auch. Es gibt auch eine wunderschöne Patientenleitlinie von der Deutschen Hirnstiftung. Die kann ich auch nur jedem ans Herz legen, also allen Betroffenen mit einer Myasthenie. Ist sehr schön geschrieben, relativ aktuell und hat auch ein Unterkapitel zum Thema Impfen. Das Gleiche finden Sie natürlich auch in der für Ärzte geschriebenen Leitlinie Diagnostik und Therapie Myasthenia-Syndrome der Deutschen Gesellschaft für Neurologie. Das ist aber schon dann tatsächlich für die Behandler gedacht und teilweise etwas nicht schwierig zu lesen, in dem Sinne aber komplex zu interpretieren. Deshalb empfehle ich die Patientenleitlinie der Deutschen Hirnstiftung und das Qualitätsanbuch der Deutschen Myasthenie-Gesellschaft. Dann ist man eigentlich immer up to date und kann sich auch auf so ein, man hat ja häufig viele Fragen bei einem Arztkontakt. Gut, wir haben jetzt den Luxus, dass wir relativ lange Sprechstundenzeiten anbieten können. Das haben ja niedergelassene Kolleginnen und Kollegen möglicherweise nicht, so dass sie da als betroffener Patient, betroffene Patientin vielleicht 15 Minuten Termin haben, dann wollen sie alle ihre Fragen beantwortet haben und dann ist es gut, sich damit vielleicht auch vorzubereiten, ne, mit dem, wenn man da ein spezifisches Anliegen hat zu Impfstoffen, hilft einem das schon sehr weiter.
Was halten Sie von der Seite VACMAC, also VACMAC? Das ist so speziell für Colitis, MS-Patienten, glaube ich mal, ursprünglich gemacht.
Ja, habe ich gar nicht erwähnt, tut mir sehr leid, ist ja von der Frau Professor Hellwig, Kollegin aus dem, oder ehemalige Kollegin aus dem St. Josephs Hospital in Bochum, ist jetzt meines Erachtens, glaube ich, niedergelassen und hervorragendes Portal, klar, da kann man sich auch informieren, ist, also mache ich das ja auch, wenn ich mir Informationen einhole zu wissenschaftlichen Themen oder zu Erkrankungen, dann versuche ich möglichst viele Quellen mir anzugucken und miteinander zu vergleichen und manche gehen bei dem einen Thema mehr ins Detail, manche bei dem anderen, so dass es durchaus Sinn macht, die beiden von mir genannten und die von Ihnen noch ergänzte, vielen Dank, Quellen einfach zu nutzen, um sich da einzulesen und um gemeinsam mit dem Behandler sozusagen auf Augenhöhe entscheiden zu können, was ist denn für meinen individuellen Fall jetzt die richtige Strategie und vor allen Dingen der richtige Zeitpunkt. Das sind ja zwei ganz wesentliche Punkte.
Da wollte ich auch noch mal einhaken, weil Sie haben vorhin erzählt auf Intensiv, dass Sie sich dann freuen, wenn der Impfstatus komplett ist. Da geht's ja dann in die Tiefe, eben auch in dieses Thema immunsupprimiert. Da haben Sie auch, oder Sie haben vorhin auch erwähnt, Totimpfungen, Lebendimpfungen in dem Zusammenhang mit den Windpocken und der Zoster-Reaktivierung. Da würde ich ganz gern noch mal ein paar Sätze dazu für die Hörer, weil da nämlich, glaube ich, auch die Ängste sind oder auch das Unwissen vielleicht. Kann man grundsätzlich impfen, wenn Immunsuppression läuft oder muss man das vorher gemacht haben? Also diese Fragen sind da, glaube ich, in den Köpfen auch sehr präsent.
Auf jeden Fall. Also grundsätzlich können Sie mit den Totimpfstoffen impfen, wenn Sie unter den Basisimmuntherapeutika sind, das heißt die breiten oral einzunehmenden Immuntherapeutika, da können Sie zu jeder Zeit impfen, mit Totimpfstoffen unter Prednisolontherapie auch. Komplexer wird es dann bei der B-Zell-Depletion. Wenn Sie das mit Ihrem Behandler planen, dann sollte es schon sein, dass Ihre Impfungen im besten Fall 4 Wochen vor Beginn einer B-Zell-depletierenden Behandlung abgeschlossen sind. Manchmal sagt man auch so bis so zu 2 Wochen, aber 4 Wochen ist der sicherere Weg. Wenn es jetzt gar nicht anders planbar ist, dann hat uns aber auch die Covid-Pandemie ganz, ganz viel Wissen verschafft zur Wirkung von Impfungen unter B-Zell-depletierender Therapie. Es ist nicht so, dass Sie gar keinen Impfschutz haben. Sie haben eine gewisse T-Zell-vermittelte Immunogenität, das heißt also, wenn Sie unter einer B-Zell-Depletion impfen oder impfen müssen, gab es dann ja diese Impfstoffe zur Covid-19-Pandemie, da waren ein paar Patienten oder einige Patientinnen und Patienten schon B-Zell-depletierend behandelt und das waren schöne Artikel tatsächlich, die das Wissen sehr weit in die Zukunft getragen haben, Impfreaktionen, dabei ist dann herausgekommen, dass man schon auch eine gewisse Art von Impfschutz entwickelt. Bei weitem sicherlich nicht so gut, wie wenn man das vor einer B-Zell-Depletion beispielsweise macht. Aber Sie sollten auch nicht die Flinte ins Korn werfen, sage ich jetzt mal. Rein theoretisch, es kommt ein neuer Corona-Stamm, der um die Welt kreist. Es gibt einen Impfstoff, Sie sind aber vor 6 Wochen gerade mit einem B-Zell-depletierenden Medikament behandelt worden. Dann macht es durchaus Sinn, dass Sie in solche Ambulanzen kommen, wie wir die anbieten oder viele andere Kliniken, die auch anbieten, wo man sich dann eben nochmal darüber austauscht, ob man nicht vielleicht doch impfen kann. Na, und bei den Komplementinhibitoren, das sollte 14 Tage vor Komplementinhibition abgeschlossen sein, dass Sie sich zumindest gegen die Meningokokken ACWY und den Meningokokken Serotyp B impfen lassen. Das ist auch obligat, sonst bedarf es einer Antibiotikaprophylaxe, weil das Risiko einer Meningokokkeninfektion signifikant erhöht ist. Und Meningokokken sind einfach kein Erkrankungsbild, was man haben möchte, weder als Jugendlicher und Kind, wo das die höchste Inzidenz hat, noch als Erwachsener.
Wie sind denn Ihre Erfahrungen mit den Patienten? Also müssen Sie da sehr viel Überzeugungsarbeit leisten oder was hilft da Struktur oder einfach das Vertrauensverhältnis? Was ist da so Ihre Erfahrung mit Patienten?
ist natürlich ein relativer, sehr schöner Luxus, dass wir hier so viel Zeit haben. Ja, das gehört zu jedem Erstkontakt dazu. Und ich habe teilweise auch schon die Antwort bekommen, ja, das hat mich seit meiner Bundeswehrzeit keiner mehr gefragt. Ja, und der Patient war dann auch schon ein paar Jahre nach seiner Bundeswehrzeit, würde ich sagen. Das heißt, das ist ein Thema, was man immer ansprechen sollte, wenn man mit immunsupprimierenden Substanzen arbeitet, egal ob bei entzündlichen Myopathien, bei der MS oder eben auch bei der Myasthenie. Man kann insbesondere jetzt, wo die Wintermonate starten, einfach ganz viel Leid vorbeugen. Sie wollen auf gar keinen Fall eine aktive Influenza-Erkrankung haben. Sie wollen keine Corona-Erkrankung haben und sicherlich auch keine Varizellen-Erkrankung. Und man muss auch sagen, dass die Impfadhärenz sicherlich ein bisschen zurückgeht. Ich habe keine allgemeingültigen Daten, weil der Impfschutz ist in Deutschland sehr, sehr gut durch das RKI, durch die Hausärzte, die darauf achten, aber wenn man jetzt mal über den großen Teich guckt, dann wird er teilweise an der Wirkung oder Sinnhaftigkeit der Masernimpfung gezweifelt, sodass natürlich Impfen auch nur funktioniert, wenn genug Leute geimpft sind. Dann gibt es eben die Herdenimmunität, ja, aber sobald das so ein bisschen erodiert, gibt es ja Risiken für Individualpersonen. Ne? Deshalb, also lange Rede, kurzer Sinn, die Frage nach dem Impfausweis und den Impfungen gehört eigentlich immer zu jedem Erstgespräch und dann zu jedem Gespräch, wenn man realisiert, dass die Myasthenie nicht so optimal kontrolliert ist, wie man das eigentlich möchte.
Warum gehört es da genau hin an diese Stelle? Also weil man dann eben die Risiken minimieren möchte für den Patienten.
Richtig.
Okay.
Richtig, genau. Also weil man sich dann ja, also wenn man jetzt so ein Decline, also ein Abfall im QMG-Score oder ein Anstieg oder im MGADL oder im MGQL-15 oder in der Vitalkapazität sieht und macht sich dann Gedanken, ob die aktuelle Immunsuppression wirklich so die richtige ist oder ob man sich da nochmal dran begeben muss, macht es natürlich Sinn, wenn man jemanden hat, der komplett aufgeimpft ist, damit man Therapieentscheidungen auch für die Immunsuppression dann eben ganz entspannt und sehr schnell treffen kann. Ne? Also man muss ja darauf achten, dass sich keine langanhaltende Verschlechterung einstellt, ne? Dass man nicht erst im Tal angekommen ist, sondern dass man vielleicht auf dem Abhang schon anfängt zu modulieren. Und das macht es wesentlich leichter, wenn der Impfstatus gut ist.
Also bei mir, meine Erfahrung ist, also mein Hausarzt hat mich das tatsächlich auch nie gefragt, seit der Kinder- oder Jugendzeit nicht. Und aber die Rheumatologin, die war halt hinterher. Und ja, und wie gesagt, ich bin dann irgendwann selber drauf zugegangen, weil manche Sachen halt wirklich, ja, das tut ja nichts. Also es ist ein, zwei Tage, wo es dann mal ein bisschen am Arm wehtut oder ein bisschen so ein leicht schlechtes Gefühl. Und mir hat halt damals auch sehr geholfen, dass meine Hausärztin vor der zweiten Impfung bei diesem Zoster gesagt hat, die ist wesentlich schlimmer als die erste Impfung. Also das hat mir nämlich das Vertrauen dann gegeben, als es tatsächlich losging. Am ersten Tag habe ich gedacht, ach, ist doch alles gut. Und am zweiten Tag war das wirklich so ein ganz, ganz starkes, grippiges Gefühl. Und da hätte ich sonst richtig Panik bekommen. Aber dann habe ich gedacht, sie hat ja gesagt, es ist schlimmer als die erste, alles gut. Und dann bin ich ganz, ganz innerlich ganz entspannt geblieben. Und das war fand ich auch sehr schön. Wie gehen Sie da mit Ihren Patienten um? Sind Sie da auch so, ich sag mal, sehr ehrlich oder schwächeln Sie das lieber etwas ab, weil Sie denken, naja, wenn man es nicht so von vornherein nicht so erwähnt, ist es vielleicht gar nicht im Kopf vom Patienten?
Ich versuche das schon offen zu kommunizieren. Man braucht ja auch eine vertrauensvolle Beziehung sozusagen, um quasi Therapieadhärenz auch zu erzeugen. Darunter versteht man im Grunde genommen Therapietreue. Das bedeutet, wie sehr Patientinnen und Patienten die verordnete Medikation einnehmen und sich an die Einnahmeschemata halten. Gibt ja auch so ganz schöne Studien, dass eine Vielzahl der Medikamente, die man täglich einnehmen soll, vielleicht auch gar nicht so eingenommen wird. Das heißt, ein ganz, ganz wichtiger Kernfaktor ist immer das Vertrauensverhältnis zum Behandler. Also, dass ich meinen Patientinnen und Patienten auch sage, dass es durchaus systemische Nebenwirkungen geben kann. Und wenn eine gesunde Person, die nicht muskelkrank ist oder nicht an einer Myasthenie leidet, eine Impfung bekommt, dann gibt es möglicherweise die Impfgrippe. Kennt man ja im Volksmund. Ja, man fühlt sich schlecht, hat erhöhte Temperaturen und ist einfach schlapp. Ja, und das ist natürlich eine Aktivitätssteigerung des Immunsystems. Und wenn das jetzt jemand hat mit einer Erkrankung der neuromuskulären Endplatte, dann kann das natürlich sein, dass auch myasthenie-spezifische Symptome schlechter werden. Einfach dadurch, dass das Immunsystem aktiver ist, dass wie bei sonstigen Infekten auch, dass man das Gefühl hat, dass die Myasthenie schlechter wird, ne? Sodass man da auch voll transparent mit umgehen muss und die Angst nehmen muss, dass das eine Verschlechterung ist der Myasthenie im Rahmen oder infolge der Impfung, sondern dass das einfach die Ausgestaltung der Impfnebenwirkung vor dem Hintergrund einer bestehenden Myasthenie sein kann. Das ist auch ganz wichtig, was ich gerne immer mitgebe, so verlässliche wissenschaftliche Daten, dass sich Myasthenie-Krisen oder Verschlechterungen von Myasthenien auslösen lassen durch Impfungen, gibt es wenig, gibt sicherlich Fallberichte und auch kann ich Einzelfälle nennen, wo man das Gefühl hat, da gibt es ja schon einen deutlichen zeitlichen Zusammenhang, aber über den Kamm all die Untersuchungen, die gemacht worden sind, belegen eine hohe Sicherheit der Impfstoffe in Bezug auf Verschlechterung der Myasthenie.
Ja, das ist schon mal schön zu hören. Bleiben wir nochmal bei den Kollegen. Ich hatte ja gesagt, Hausarzt hat so sich eigentlich gar nicht drum bemüht, Rheumatologe schon. Was wünschen Sie sich da von Ihren ärztlichen Kollegen? Mir kam es so ein bisschen so vor, immer, egal was war eigentlich, die geht ja zu dem Facharzt und dann entspannen sich alle so ein bisschen und in Summe wird dann aber manchmal was vergessen. Also was wünschen Sie sich da von den ärztlichen Kollegen, so auch wenn ein Patient mit einer Myasthenie vielleicht auch noch zusätzlichen Rheuma hat oder eben auch öfter mal beim Hausarzt ist, weil er ein paar Kleinigkeiten hat, die da behandelt werden?
Eine offene Kommunikation. Das Schöne mit den Rheumatologen beispielsweise ist, dass viele rheumatologische Kliniken oder auch Praxen jetzt in solchen ASV-Ambulanzen gebündelt sind und man mit diesem Konstrukt der ASV-Ambulanzen ja auch feste Kooperationspartner hat bei der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung, für die diese Abkürzung steht, der Rheumatologie, sind die Neurologen eben auch Bestandteil, sodass man sich auf kurzem Dienstweg schön austauschen kann. Ne? Und mit den Hausärzten, mich freut das immer sehr, wenn dann ein Hausarzt oder eine Hausärztin auch mal durchruft. Ne? Ich gebe natürlich eine Empfehlung zu Auffrischungsimpfungen in dem Ambulanzbrief, wenn Patientinnen und Patienten aus unserer Sprechstunde kommen und die kommen ja, wenn sie stabil sind, so alle 3 Monate, wenn es holperig ist, auch im Quartal häufiger, ne, weil man einfach engmaschig sehen möchte, wo geht denn die Reise hin? Ist das nur Fluktuation oder ist das eine Verschlechterung, um da zeitnah reagieren zu können? Das heißt, ich kriege ja auch von denen direkt das Feedback, ob das jetzt hausärztlich umgesetzt worden ist und wenn nicht, würde ich durchaus da auch anrufen und fragen, ob das manchmal herrscht ja auch so eine Angst, nur eine unbegründete Angst, auch bei den Behandlern. Ja, kann ich jetzt jemanden impfen mit einer Myasthenie oder nicht, obwohl das da im Ambulanzbrief steht. Natürlich würde ich mich freuen, wenn man so eine Impfsprechstunde hier so ein bisschen interdisziplinär anbieten könnte. Für ganz, ganz viele Autoimmunerkrankungen wäre das, glaube ich, essentiell, weil eben wir achten drauf, wie viel Autoimmunerkrankungen therapieren. Die Rheumatologen achten drauf, weil die viel Autoimmunerkrankungen therapieren. Und die Hausärzte haben natürlich ganz, ganz, ganz viele Patienten. Und ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal nach meinem Impfstatus gefragt worden bin. Aber gut, ich bin auch mein eigener Hausarzt. Aber muss ich mal reingucken. Ich weiß nicht, wie mein Impfpass aussieht. Aber das ist schon manchmal ein blinder Fleck. Ne? Das stimmt schon.
Und dann noch eine letzte Frage. Nach der Impfung, also was haben Sie da noch schlaue Tipps für die Patienten, wenn jetzt geimpft wurde? Was kann man Gutes tun? Was soll man vermeiden? Das wäre auch noch mal sowas.
Ja, also ich glaube, die allgemeine hausärztliche Empfehlung, die man schon immer irgendwie ausspricht, am selben Tag keinen belastenden Sport mehr, am Tag danach vielleicht auch mal 5 Grad sein lassen, ist ganz sinnvoll. Es gibt tatsächlich Daten dazu, dass wenn man nach der Impfung für diese impfassoziierten Nebenwirkungen wie ich fühle mich schlapp, ich habe ein bisschen erhöhte Temperatur, wenn man da Ibuprofen oder Paracetamol einnimmt, dass man dann die Impfantwort verschlechtert. Das heißt also, das würde ich nicht tun, solange man nicht das Gefühl hat, das geht tatsächlich in die Richtung eines manifesten Fiebers oder man hat das Gefühl, dass seine Myasthenie schlechter wird. Aber auch dann steht natürlich die Notaufnahme dieser Klinik oder aller anderen Kliniken, die über ein Myasthenie-Zentrum verfügen, jederzeit auch rund um die Uhr offen. Ne? Also lieber einmal sich vorstellen und sagen, ich habe jetzt eine Impfung gehabt, gestern, vorgestern und irgendwie fühle ich mich kurzatmig. Es ist viel, viel besser, wenn man hier frühzeitig in die Klinik kommt, dann kann man das nämlich alles abklären lassen und alles ist besser als eine Myasthenie-Krise zu riskieren. Aber, Klammer auf, die ist extrem, extrem selten nach allgemeinen Impfungen. Ich wollte jetzt nicht das Thema Impfungen mit Myasthenie-Krisen kombinieren. Ich wollte nur sagen, die Notaufnahme steht natürlich immer offen, wenn man sich unsicher ist. Ne?
Also ich fasse jetzt mal zusammen. Aus dem Gespräch nehme ich jetzt mit Menschen mit Myasthenie, sollten die Impfungen wahrnehmen, um das Risiko schwerer Infektionen so niedrig wie möglich zu halten. Da habe ich Sie richtig verstanden, ne?
Ja.
Und Impfungen sollten besonders vor Beginn einer immunsuppressiven Therapie mit den Ärzten besprochen sein und am besten der Impfstatus auch vollständig, weil man eben auch in Notfallsituationen kommen kann, wo auch dann eben die Ärzte ein besseres Spektrum ausschöpfen können, was man dem Patienten in dem Moment an guter Therapie zukommen lässt. Zu den Impfungen kann man auch jederzeit sich immer an die Behandler wenden. Offenes Ohr besteht, also es wurde ja auch gesagt. Und das A und O ist immer eine einfühlsame Betreuung. Sie haben vorhin so schön gesagt, transparent, also dass man da auch offen über bestimmte Dinge spricht. Kompetente Beratung, individuelle Aufklärung, wie es ja bei unseren Medikamenten auch ist. Also über Nutzen und auch die ganzen Risiken. War das so, kann man das für Sie so stehen lassen?
Ja, auf jeden Fall.
Oder haben Sie noch eine Idee oder noch irgendetwas zuzufügen?
Immer bei Unsicherheit, immer Fragen. Wir sind auch beispielsweise per E-Mail erreichbar, sind auch viele andere Zentren. Lieber impfen als nicht impfen, sich möglichst breit impfen lassen, auch gegen Influenza und SARS-CoV-2. Und bei Unsicherheiten, die immer mittragen zum Termin, die sich nicht mit sich selber ausmachen und auch nicht mit Google, sondern dann und auch nicht mit ChatGPT, ja, das ist ja die Google 2.0, sondern das gerne einfach zum Termin mitbringen, ne, und dann spricht man darüber und es gibt immer einen generalisierten Weg und einen individuellen Weg und man versucht beide so ein bisschen miteinander zu vereinen für jeden Patient, jede Patientin.
Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Rehmann. Sie hatten vorhin auch so schön den Satz gesagt, auf Augenhöhe mit dem Patienten entscheiden. Das gefällt mir immer sehr gut. Und also da nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für Ihr geballtes Wissen, was wir jetzt hier auch hören und mitlernen durften.
Sehr gern.
Und dann sage ich Danke und Tschüss und möchte nochmal die Zuhörenden erinnern, dass der Podcast auch abonniert werden kann und wir die Mailadresse podcast@letstalkmyasthenie.de für Kritik, Wünsche, Themenvorschläge auch haben, dass ihr da auch hinschreiben könnt. Und dann sage ich, wie immer, reinhören lohnt sich. Und tschüss an die Zuhörenden.